Hi, hier
Josefina
und Dr. Bauer mit den gemeinsamen Starkgesprächen, einem neuen Format mit hoffentlich informativen Dialoge darüber, wie wir den Laden trotz Corona-Krise am Laufen halten können, als Video und neuerdings auch als Audio-Podcast. Josefine, würdest du dich bitte kurz vorstellen?
Ja, gerne. Mein Name ist Josefine Ortlieb. Ich bin Bundestagsabgeordnete für die SPD aus dem wunderschönen Wahlkreis Saarbrücken, wurde da 2017 direkt gewählt und bin 33 Jahre alt und eigentlich gelernte Restaurantfachfrau.
Vielen Dank. Das war sehr kurz, sehr löblich. Ganz kurz zu mir und Carbolution. Ich bin Geschäftsführer der Carbolution Chemicals GmbH. Carbolution ist der fairste, schnellste und sympathischste Anbieter von Chemikalien für Forschung und Entwicklung im deutschsprachigen Raum. Dann mache ich es heute auch kürzer als sonst. Legen wir los. Josefine, wie betrifft dich in deiner politischen Arbeit die Corona-Krise?
Also gibt es natürlich zwei sozusagen Säulen. Auf der einen Seite betrifft mich das ganz persönlich, dass ich jetzt auch mich eher im Homeoffice befinde, ganz viele Dinge für mich wegfallen. Wir sind ja auch mal wahnsinnig viel auf Veranstaltungen und unterwegs. Und im Wahlkreis gucke ich mir gerne auch Unternehmen an und besuche Leute. Das fällt halt jetzt gerade alles weg. Auf der anderen Seite, durch die Corona-Krise werden natürlich auch ganz viele politische Entscheidungen notwendig und jeden Tag ploppen neue Themen auf. Es gibt ganz viele Menschen, die direkt und unmittelbar von der Corona-Krise betroffen sind. Es gibt aber auch Menschen, die jetzt erst nach ein paar Wochen betroffen sind, für die wir auch noch Lösungen finden, sodass wir uns eigentlich die ganze Zeit in der politischen Debatte über dieses Thema austauschen und aber auch super flexibel sein müssen, schnell Entscheidungen treffen. Normalerweise ist es ja so, dass wir gerade in der Politik Dinge sehr genau durchdiskutieren und oftmals Entscheidungen ein bisschen länger dauern, was auch was Gutes hat, aber das geht halt eben gerade nicht, sodass wir wirklich eine andere Schnelligkeit bei politischen Entscheidungen gerade haben.
Das ist aber auch was, was mir extrem imponiert. Ich als Unternehmer bin auch jemand, der sagt, im Zweifel machen wir irgendwas zuerst mal und schauen dann vielleicht im zweiten Schritt, ob es richtig oder falsch war, ob man hier und da vielleicht noch ein paar Nachjustierungen machen muss. Und das war in der Krise jetzt, glaube ich, dringend geboten. Ich glaube, das ist auch im Großen und Ganzen ganz gut gelaufen. Wenn du sagst, da ist viel notwendig geworden, viel politische Arbeit, passiert das mehr zu Hause im Wahlkreis oder in Berlin?
Es ist ganz unterschiedlich. Hier im Wahlkreis ploppen bei mir halt direkt die Themen auf. Also ganz viele Menschen melden sich bei mir, die auf der einen Seite zum Beispiel von Kurzarbeit betroffen sind, auf der anderen Seite einen gastronomischen Betrieb haben, der jetzt geschlossen ist und die in existenzielle Nöte gekommen sind. Und das ist sowas, das ist mein Anliegen, das auch mit nach Berlin zu transportieren, mitzunehmen und dort auch wirklich Lösungen zu finden. Das heißt, es ist wirklich ganz unterschiedlich. In Berlin müssen wir ja aber die ganze Bandbreite sehen. Ne? Da kann man natürlich nicht nur auf eine Branche gucken, sondern es muss in Berlin in unserer politischen Debatte darum gehen, all denjenigen zu helfen, die jetzt gerade sich vielleicht auch nicht selber helfen können, aber halt auch immer den gesamten Klick zu behalten. Und das, finde ich, ist mit die größte Herausforderung gerade. Und natürlich ist es ganz persönlich auch eine große Herausforderung, so wenn man sich in der Arbeit so umstellen muss und vieles von zu Hause machen muss, was vorher so im persönlichen Gespräch gelaufen ist. Und bei Politik sind die Argumente ja eigentlich immer das Wichtige und es ist viel leichter, Dinge zu verhandeln, wenn du demjenigen physisch gegenüber sitzt, weil dann kann man ja wirklich politische Debatten ganz anders führen und das geht gerade nicht. Und ich glaube, da lernen wir auch alle dazu, wie politische Debatten zum Beispiel in so einem Zoom-Meeting laufen oder ich finde zum Beispiel gerade bei so Telefonkonferenzen das noch schwieriger, weil dann sehe ich den anderen ja noch nicht mal. Und das, finde ich, ist wirklich echt eine neue Herausforderung für uns alle.
Ich habe auch noch nie eine Telefonkonferenz gehabt, die nicht irgendwann im totalen Chaos geendet ist, weil jeder, also entweder spricht jeder oder gar keiner. Ne? Was Zoom-Meetings angeht zu zweit, finde ich die recht angenehm. Also ich vermisse dann nicht so viel im Vergleich zum direkten Kontakt, aber mit mehreren Leuten finde ich Zoom schon und anstrengender.
Und wie ist es bei euch? Sind deine Mitarbeiter im Moment mit dir zusammen oder habt ihr auch mehr über Zoom-Meetings und so Kontakt?
Wir haben sowieso relativ viel Homeoffice. Ein Mitarbeiter ist eigentlich, war vorher 4 Tage die Woche im Homeoffice, ist jetzt komplett im Homeoffice. Eine Mitarbeiterin war auch in der Regel im Homeoffice, ist jetzt permanent im Homeoffice, sodass nur noch 2 übrig sind, die Rosa und ich. Die Rosa ist im Moment vormittags hier am Standort. Mhm. Ich komme dann, vor einer halben Stunde bin ich gekommen, habe sie abgelöst, sodass wir gewährleistet haben, dass hier der Standort nur mit einer Person besetzt ist immer. Das funktioniert. Wir haben da einige Arbeitsabläufe umstellen müssen, aber das funktioniert ganz gut. Wir können so weiterarbeiten, jedenfalls, dass man von außen nichts merkt. Und ich denke, das ist das, was wir tun können, um eben die Social Distancing-Maßnahmen das Kontaktverbot umzusetzen. Es ist nicht perfekt, mit Sicherheit. Wir müssen hier auch eine ganz kleine Übergabe machen. Natürlich, ich komme rein, bevor sie rausgegangen ist. Aber das ist das, was wir sinnvoll tun können. Mhm. Und ich denke, das ist besser als nichts.
Auf jeden Fall. Ist ja schon, also viele können das ja auch gar nicht so leisten. So Homeoffice geht ja auch nicht überall. Das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Und es ist schon beeindruckend, wie sich jeder auf die Situation jetzt umstellen muss, aber wie es auch vielen so gelingt. Also ich finde, das beeindruckt mich an vielen Stellen echt schon auch.
Das ist ja auch Sinn und Zweck dessen, was wir gerade tun, aufzuzeigen, dass eben Dinge möglich sind, über die vor 5 oder 6 Wochen noch niemand nachgedacht hat und die niemand für möglich gehalten hat. Du hättest wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass du mal zum Beispiel mit dem Auto nach Berlin fahren würdest. Einfach so, weil du...
Ja, das stimmt. Das ist was ich eigentlich sonst nicht mache, weil es schon auch brutal anstrengend ist. Das ist mir jetzt nochmal aufgefallen. Auch wenn die Straßen leer waren, war ich danach einfach platt und der Tag war einfach gelaufen. Ich habe es jetzt auch nochmal mit dem Zug gemacht. Da kannst du wenigstens ein bisschen nebenbei arbeiten oder mal eine Netflix-Serie gucken, das geht natürlich dann auch. Aber so oder so ist es wesentlich anstrengender als mit dem Flugzeug, wo ich sonst so von Haustür zu Haustür 2,5 bis 3 Stunden brauche. Und jetzt brauche ich halt vorneweg mindestens 7 Stunden. Und das ist natürlich schon nochmal eine andere Belastung so. Aber ich muss sagen, dadurch, dass halt viele Termine wegfallen, viele Termine, zu denen man sonst hingegangen wäre, habe ich natürlich auch ein bisschen mehr Zeit, um dann halt auch diese Reisen zu machen. Und das geht schon irgendwie. Und ja.
Diese Zoom-Meetings, das ist der Hauptvorteil, den ich daraus ziehe. Die sparen ja auch viel Reisekosten. Also wenn du eben angesprochen hast, so Abendtermine, die ich immer so nach Feierabend habe, die sind eigentlich immer damit verbunden, dass ich irgendwo hinfahre. Und ich,
das heißt, du bist sonst auch echt viel unterwegs in deinem Job?
Ja, viel wahrscheinlich nicht. Und 1, 2, 3 Mal in der Woche abends irgendwas machen im Ehrenamt oder Bandprobe ist ganz wichtig. Da mache ich es aber in der Regel so, dass ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahre. Und da bin ich im Moment überhaupt gar nicht traurig, dass ich das nicht machen muss. Und ja, so ein Treffen, das 2 Stunden dauert mit Zoom eben auch nur 2 Stunden. Und wenn du vorher noch 1/2 Stunde hinfahren musst und nachher 1/2 Stunde heim, dann dauert es 3 Stunden. Und das ist für mich ein sehr, sehr großer Vorteil. Das wäre ich gar nicht traurig, wenn davon einiges hängen bleiben würde. Denn für manche Treffen, finde ich, muss man sich nicht treffen. Klar, es ist immer angenehmer. Man kann hinterher noch eine Brezel essen und ein Bier trinken oder so. Aber ja, es ist so eine Abwägungssache. Ne? Wenn ich dafür irgendwo eine Stunde hinfahren muss, dann ist es das für mich nicht wert.
Ich würde fast sogar behaupten, dass wenn jetzt so Videokonferenzen oder auch Telefonkonferenzen, dass die oft auch effektiver sind, weil viele Leute, wenn was schon gesagt wurde, das dann nicht nochmal wiederholen, was sonst gerade in der Politik ja oftmals passiert. Und deswegen habe ich das Gefühl, es bringt sogar oft eine Zeitersparnis so, auch wenn es natürlich schade ist, dass man die Leute nicht so neben sich sitzen hat und die nicht direkt sieht. So.
Ja, also es gibt bestimmt Treffen, die um die ist es sehr, sehr schade. Aber ich.
Das stimmt, wenn du deine Bandprobe ansprichst oder sowas, das sind natürlich Dinge, wenn die jetzt wegfallen, ja, das ist schon traurig wahrscheinlich, ne?
Muss sehr viel alleine Musik machen im Moment, aber. Ja. Also das ist auch mal schön, aber es fehlt mir, ganz ehrlich. Grüße.
Ich hab ja das Video mit deiner Tochter gesehen, die erklärt, was du so eigentlich arbeitest. Und macht die auch schon Musik? Also könnt ihr auch schon zusammen musizieren? Oder?
mit Instrumenten nicht, aber sie singt sehr gerne. Und
schön.
Du hast möglicherweise auch irgendwo in irgendwelchen sozialen Medien aufgeschnappt, dass ich ein großer Rio Reiser-Fan bin und auch gerade an einem Rio Reiser-Solo-Programm arbeite. Da bleibt ja nichts anderes übrig. Wenn man so strack ist, eigene Lieder zu schreiben, muss man die Lieder anderer Leute. Und deshalb hat meine Tochter sehr viel Kontakt mit Rio Reiser und kann einige oder sehr, sehr viele Refrains mittlerweile schon singen. Und sie macht das auch schon so, dass sie ihre eigenen Worte da einbaut. Zum Beispiel das eine Lied geht, ich habe jede Menge Zeit, ich habe einen Wecker, der nicht richtig tickt, und sie sagt dann, ich habe jede Menge Zeit, ich habe einen Papa, der nicht richtig tickt. Das,
das
sind immer
schon,
die Momente, wo man denkt, das hättest du jetzt filmen müssen.
Ja. Auf jeden Fall, sehr schön.
Ich habe mir aufgeschrieben, dass mich interessiert, wie Ausschuss- oder Plenarsitzungen im Moment ablaufen. Gibt es eigentlich weniger Sitzungswochen im Moment, wo du in Berlin sein musst, oder sind die genauso?
Die Sitzungswochen finden genauso statt. Also es sind ja immer 21 im Jahr und die finden jetzt auch statt. Wir haben auch, also wir hatten erst zwei seit diesem richtigen Lockdown und die haben halt verkürzt stattgefunden. Also einmal nur 2 Tage, sonst sind es halt immer 4 und jetzt die letzte war nur 3 Tage. Das bedeutet natürlich, dass wir auch weniger Zeit haben, die Sitzungen wie jetzt Ausschusssitzungen stattfinden zu lassen. Das Plenum ist viel kürzer. Und das merkt man natürlich schon, dass ein paar Themen, die sonst so, ich sag mal, Daily Business sind, gerade nicht auf der Tagesordnung stehen, sondern wirklich sich sehr darauf fokussiert wird, die Folgen der Krisen abzumildern durch Gesetzgebung und dass natürlich Debatten geführt werden müssen, die Zukunft Europas, die wir jetzt auch im Moment überall sehen, wie schwierig das ist, dass die europäischen Länder zusammenkommen. Das sind Debatten, die müssen wir im Bundestag führen, da gehören die halt hin und dafür nutzen wir die Zeit. Und dadurch fallen natürlich ein paar andere Themen gerade ein bisschen hinten runter, wobei ich glaube, wir haben ja noch die Möglichkeit, dass jetzt in den kommenden Sitzungswochen, die wieder normal stattfinden, also 4-tägig stattfinden, alles auch ein bisschen aufzuholen. Die Ausschusssitzung dazu kann ich dir gar nicht so viel erzählen, weil meine Ausschusssitzung, ich bin im Ausschuss für Familie, Frauen, Senioren und Jugend und im Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe, die haben bisher noch nicht stattgefunden. Also die haben wir wirklich abgesagt, weil wir dafür noch keine Regelungen gefunden haben. Wir überlegen jetzt, dass halt sozusagen immer nur eine Person von jeder Fraktion in die Ausschusssitzung geht, also richtig teilnehmen, die anderen Personen zum Beispiel über Zoom oder es gibt auch ein extra Programm vom Bundestag, dann halt teilnehmen. Ich kann mir vorstellen, dass es, wenn es dann um Abstimmungen geht, gerade um knappe Abstimmungen, dass das voll schwierig wird, wie man das macht, wenn jemand zu Hause sitzt und da abstimmen soll. Das geht halt auch gerade bei Gesetzen und im Plenum geht das einfach nicht. Das heißt, wir müssen schon auch alle immer nach Berlin fahren, um abzustimmen. Das ist eigentlich der Grund, warum wir noch nicht so richtig digital arbeiten können. Aber alles andere, so der Austausch zwischen den SPD-Abgeordneten, der findet größtenteils digital statt. Unsere Fraktionssitzung, die findet noch ganz normal in unserem Fraktionsraum statt, aber da können halt nicht alle teilnehmen. Und die anderen können dann halt auch per Livestream sozusagen teilnehmen. Wobei das schwierig ist, wenn man sich dann zum Beispiel zu Wort melden will, muss man seinem Fraktionsvorsitzenden eine SMS schreiben, so haben wir das jetzt geregelt. Und der sagt, okay, da ist Josephine, die sitzt im anderen Raum und guckt zu und die will jetzt noch was zu dem Thema sagen. Und das sind natürlich echt komplett neue, neue Arbeitsabläufe. Aber ich muss sagen, bisher funktioniert das total gut, wobei ich mir echt wünschen würde, dass das schon viel weiter ist. Es haben sich halt in den letzten Jahren immer, wenn da so Vorschläge gemacht wurden, haben sich alle gesperrt und haben gesagt, nee, wir machen das nicht, wir können nicht digitaler werden, wir müssen uns immer treffen. Und jetzt geht's auf einmal, und es ist voll der Beschleuniger für diese ganze Digitalisierung auch im Bundestag. Und das ist auch, finde ich, eine gute Sache.
Wenn der Bundestag schon ein eigenes Videokonferenz-Tool hat, dann sollte es doch kein allzu großes Problem sein, dort eine Abstimmungsfunktion einzuprogrammieren. Und
ja,
also für geil das, und offen.
Genau, es gibt halt immer noch sozusagen, wir sind halt sozusagen ja auch auf der Basis eines Grundgesetzes Abgeordnete. Und da wurde das halt auch noch nie mitgedacht. Und auch in all den gesetzlichen Regeln, die es für unsere Abläufe gibt, wurde das noch nicht mitgedacht. Das heißt, ich glaube wirklich, das wird kommen, aber das ist halt jetzt noch nicht da. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie Wege finden, uns damit auch irgendwie anzufreunden. Und das ist ja auch super wichtig, dass wir gute Wege finden, dass jetzt nicht so Schnellschüsse gemacht werden und am Ende entstehen dadurch irgendwelche komischen Dinge, so dass Abgeordnete vielleicht gar nicht mehr vor Ort sind in Berlin. Das wäre ja auch nicht richtig, sondern es ist ja auch wichtig, dass wir im Bundestag sind, dort debattieren, diskutieren. Nur es ist nicht alles notwendig. Also man muss nicht zu jeder Sitzung hingehen und so. Und das merkt man jetzt halt auch.
Ich glaube ja, dass sich an der Situation jetzt, an den Rahmenbedingungen gar nicht groß was ändern wird, die nächsten Monate. So lange jedenfalls, bis wir einen Impfstoff haben. Ich denke, da wird sich jetzt ein Modus operandi finden müssen. Also andersrum gesagt, bis eine SPD-Fraktionssitzung in einem Saal stattfinden wird. Ich denke, das wird noch ein Jährchen dauern, möglicherweise. So dass vielleicht jetzt gerade die richtige Zeit wäre, zu überlegen, wie man das machen kann.
Genau, also ich glaube, das wird ja jetzt auch mit jeder Woche kommt das in den Köpfen mehr an, dass das länger dauert. Ich weiß nicht, wann bei dir zum Beispiel der Moment da war, zu verstehen, wie ernsthaft die Situation ist. Ich glaube, das hat bei super vielen Leuten ein bisschen gedauert. Es war nicht der 13. März, wo dann sozusagen die ganzen Schulschließungen zum Beispiel beschlossen wurden, sondern bei mir hat es ein bisschen vorher angefangen, aber bei vielen hat es an dem Tag erst angefangen oder auch erst in den Wochen später. Das heißt, es ist vollkommen okay auch, dass wir uns erstmal dran gewöhnen, auch erstmal in unseren Köpfen ankommen muss. Okay, es hat sich jetzt krass was verändert. Aber dann muss man auch so offen sein und reagieren und Wege zu finden. Ich meine, du hast jetzt auch beschrieben, wie ihr das mit dem Homeoffice macht. Ich habe gesehen, ihr stellt jetzt zum Beispiel auch Desinfektionsmittel her, was ja auch zeigt, wie flexibel ihr reagiert. Und ich glaube, da kommt es jetzt echt drauf an, ein bisschen Flexibilität an den Tag zu legen.
Wichtig zu sagen, wir stellen es nicht her, das dürfen wir nämlich nicht.
Oh, Entschuldigung.
Wir füllen es ab, aber das macht gar nichts.
Ah, okay.
Und
gut.
Es dreht sich ja sehr viel alles um, oder sehr viel um Corona im Moment, um die Krise, die wir haben. Kommen da so die anderen Themen überhaupt noch gebührend durch? Also die Überschrift über deiner politischen Arbeit ist ja wahrscheinlich Gleichberechtigung, wenn ich das richtig überblicke. Passiert
ja
auf diesen Gebieten viel im Moment? Oder überhaupt
das
was?
Ich muss echt sagen, wenn man irgendwie was dieser ganzen Krise abgewinnen will, dann ist es ja, dass, also für mich persönlich zumindest, dass bei dem ganzen Thema Gleichstellung, Gleichberechtigung diese Krise jetzt gerade wie so ein Brennglas wirkt. Also wir sehen, dass die meisten Frauen einfach in den Berufen arbeiten, die jetzt gerade systemrelevant sind. Und dass viele von diesen Berufen auch schlecht bezahlt sind. Das sind Dinge, die sagen wir als Gleichstellungspolitikerin schon seit Jahren. Und da ist nicht viel passiert. Also die Krankenschwestern wurden nicht viel besser bezahlt oder haben keine Entlastung in ihrem Job bekommen in den letzten Jahren. Und im Einzelhandel ist es genauso. Das heißt, im Moment ist es echt ein Brennglas, das wir versuchen zu nutzen für unsere politische Arbeit, um vielleicht danach auch in der Argumentation zu sagen, wir haben in der Krise gemerkt, wie wichtig der Einfluss von Frauen in unserer Gesellschaft sind, also müssen wir sie auch genauso gut bezahlen wie Männer. Also das ist für mich so ein Thema, dass ich denke, es gibt vielleicht gerade ein paar Kleinigkeiten, die nicht gesehen werden, aber es ist so, dass vieles im Gleichstellungsbereich gerade gesehen wird von vielen, auch in der Gesellschaft, die sich vielleicht sonst damit nicht beschäftigt haben. Und ich erhoffe mir, dass die dann alle am Ende mit uns dafür streiten, dass die Situation auch besser wird. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, der für mich echt so, wenn es was Positives geben kann, was Positives haben kann. So. Und das, ich könnte jetzt noch ganz viele andere Themen nennen, wo das so ist. Mir wird jetzt spontan kein Thema einfallen, wo ich sagen würde, okay, das da geht jetzt zum Beispiel gerade total unter. Und da würde ich mir wünschen, dass wir da mehr hingucken.
Wenn man mal
eine Hast du das Empfinden, dass irgendwie Themen gerade nicht behandelt werden?
Ja, es gibt eine Menge Flüchtlinge, die auf Hilfe angewiesen sind und die im Moment, also erstens mal ganz deutlich nicht die Medienbeachtung haben, die sie vor der Krise noch hatten, obwohl es denen jetzt tendenziell noch schlimmer geht wie vorher und die auch nicht die Hilfe kriegen. Wenn ich mir angucke, wie lange man jetzt überlegt hat oder wie lange überlegt wurde, ich sage das im Passiv, bis Luxemburg mal 12 Jugendliche aufgenommen hat. Ich glaube, die Jugendlichen, die Deutschland aufnehmen wollte, es waren wenige 100, 200, glaube ich. Ich glaube, die sind also, auch immer
sind
noch
jetzt,
aufgenommen. Ne?
Genau, doch, es sind und jetzt keiner, 50 Jugendliche und Kinder in Deutschland angekommen, die größtenteils in Niedersachsen untergebracht sind. Der dortige Innenminister hat sich da total für stark gemacht. Und ich gebe dir total recht. Also das ist, du hast recht, das ist wirklich ein Thema, was im Moment zu wenig Beachtung findet. Es hat natürlich auch vorher in der medialen Öffentlichkeit nicht immer die Beachtung gefunden, sondern es war ja auch so ein Thema, was zu Hass und Hetze eingeladen hat. Und selten wirklich über die Situation derjenigen, die zum Beispiel jetzt in Moria festsitzen, keinen Schutz haben, keine Masken haben, die Situation, da braucht man echt, und das nehme ich halt auch wahr, im Moment, dass das halt eher durch Menschen, die irgendwie aktiv sind, die Bewegungen starten, dass es nur dadurch in die Öffentlichkeit kommt und in die Köpfe kommt. Ich kann so für mich sagen, wie gesagt, ich bin im Ausschuss für Menschenrechte und für uns ist das Thema zum Beispiel auch von Anfang an mit auf der Tagesordnung gewesen, als diese Krise auch angefangen hat. Da geht es darum, was ist mit denjenigen, die schon in Europa sind, also die zum Beispiel auf Lesbos, also in Moria sind, aber was ist auch mit denjenigen, die noch in den Herkunftsländern sind, also auch die Frage nach, wie helfen wir in den Ländern selber, die ja oft kein funktionierendes Gesundheitssystem haben. Und das sind Themen, die uns zum Beispiel wirklich täglich in unserer Arbeit beschäftigen, wenn ich mir überlege, in vielen afrikanischen Ländern, da habe ich irgendwie teilweise so um die 100 Intensivbetten im ganzen Land. Also ich habe mir die Zahlen nochmal angeguckt. Und da müssen wir als Deutschland auch schon überlegen, welche Verantwortung wir da übernehmen und ob die bisherigen Anstrengungen, die wir da getätigt haben und die Finanzhilfen, die wir dafür zur Verfügung gestellt haben, ob das genug ist. Weil das kann es nicht sein, weil die sind jetzt halt nochmal doppelt betroffen von dieser Krise. Und das sind natürlich Themen, also die haben wir auf der Tagesordnung, aber die finden natürlich in der öffentlichen Wahrnehmung nicht so sehr statt, das stimmt, ja.
Wahrscheinlich ist es wirklich die öffentliche Wahrnehmung, die dort so ein bisschen, man muss wirklich sagen, mangelhaft ist, oder ich sage das jetzt, mangelhaft ist. Es gibt ja genug Journalisten, die selber ihre eigenen Sprachrohre benutzen müssen, um auf die Situation aufmerksam machen, die eben aus Moria twittern, weil sie scheinbar sonst nicht gehört werden. Also das ist eine ganz schreckliche Geschichte. Das werden wir leider heute nicht ändern können. Wir müssen langsam zum Abschluss kommen. Ich gucke auf die Uhr, das Format soll nicht allzu lange werden. Ich will noch eine Kleinigkeit am Schluss ansprechen. Ich habe mir in der Vorbereitung deine Homepage angeschaut. Ich habe mich da über sehr viele Sachen gefreut und am meisten habe ich mich über was gefreut, was total nebensächlich ist, nämlich dein zweiter Vorname. Und ich würde das gerne ein bisschen weniger nebensächlich machen. Ich habe mir überlegt, wie kannst du das hier irgendwie reinbringen durch die Hintertür. Das werden wir so machen. Jeder, der das Video hier guckt, kriegt von Carbolution 10% Rabatt, wenn er bei der Bestellung Wir werden das bis Ende, was haben wir jetzt, bis Ende Mai machen, bis Ende Mai. 10% Rabatt, wenn ihr bei der Bestellung im Kommentarfeld den zweiten Vornamen von Josephine angebt. Und die 10%, die werden wir spenden, die werde ich der Josephine geben. Und die Josephine wird die spenden an ein Projekt, das ihr am Herzen liegt. Josephine ist, glaube ich, da in einigen Projekten involviert und wird was Gutes finden. Gehe ich da recht?
Genau, genau, das werde ich auf jeden Fall. Es gibt viele Projekte, die sich über Unterstützung treffen, über viele Themen freuen. Über viele Themen haben wir gerade geredet. Und ich werde das dann auch nochmal verdoppeln, damit wir wirklich da was zusammenkriegen und Projekte unterstützen können. Das wäre super und finde ich, ist eine tolle Idee. Und ich bin mal gespannt, wie viele meinen zweiten Vornamen dann auch wirklich rausfinden.
Ich habe das probiert. Es ist nicht allzu schwer rauszufinden. Das wird auch über wenige 100.000 Euro nicht hinausgehen, denke ich, das Spendenvolumen. Das kriegen wir hin.
Gut, das kriegen wir hin.
Schön. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war ein sehr lebendiges Gespräch. Es würde mich freuen, wenn wir das vielleicht irgendwann mal bei einem Bouillon noch weiterführen können, wenn die Zeit wieder ein bisschen sich normalisiert hat, wenn es wieder vertretbar ist.
Bouillon ja, sehr gerne und dann halt in echt und in live und da freue ich mich auch schon total drauf und vielen Dank für das Gespräch, hat mir auch wirklich Spaß gemacht. Dankeschön.
Vielen Dank, dass das so unkompliziert war und dass du direkt zugesagt hast.
Sehr
und dass
gerne.
Dass ich das gemacht habe. Ich sage am Schluss Ciao, viva Josephine Ortleb und viva La Carvolution. Ciao, man sieht sich und bis bald.